Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV Teil 2 von 7 plus 3 mit Max Rahn. Wir haben uns in der letzten Woche, am letzten Freitag für euch, ein bisschen verquatscht. Wir haben etwas länger, als ich eigentlich dachte, dass es dauern würde, Tesla besprochen, haben es dafür aber, glaube ich, auch mit einem ganz guten Deep Dive und ein paar auch mal unterschiedlichen Sichtweisen erörtert. Wir haben Hims and Hers besprochen und sind da auch in einige Sachen tiefer eingestiegen. Und jetzt haben wir noch ein Unternehmen offen und das heißt Duolingo. Und das besprechen wir gleich, aber erstmal begrüße ich zum zweiten Mal bei Echtgeld TV Max Rahn.
Vielen Dank, Tobias, dass ich wieder mit dabei sein darf. Ist mir eine Ehre.
Du bist ja noch dabei. Ist ja viel besser, weil wir haben jetzt wirklich gar keinen Break gemacht. Und von daher, weil wir keinen Break gemacht haben und weil wir trotzdem Risiken auch bei der Duolingo-Anlage sehen. Und ich meine, das muss ich schon mal vorwegnehmen. Jetzt werden wir die Risiken mal gleich ein bisschen erhöhen. Und zwar deswegen, weil wir hier auf ein Problemfeld stoßen werden, was wir nochmal speziell beleuchten müssen. Was das sein wird, machen wir nach dem Chief Economist von Scalable und unserem Disclaimer. Christian, bitte.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, und damit ist wirklich, wirklich herzlich willkommen, denn jetzt legen wir auch damit los, dass wir die Aktie besprechen, die einfach einen wahnsinnigen Sympathieschub gleich mal dadurch auslöst, dass die Gründungsgeschichte, dass die Entstehungsgeschichte und dass die Ausrichtung des Vorstands einfach so ist, dass man das liest, dass man das sieht, dass man das hört, dass man sich denkt, was für ein geiler Typ. Max, erzähl doch mal ein bisschen was zu Duolingo und wie das mal irgendwie da losgegangen ist und wo das Unternehmen heute steht. Also, bitte.
Genau, Duolingo ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Es wurde ja mal 2011 gegründet von zwei Studenten, von Louis von Ahn und Severin Hacker, die gemeinsam promoviert hatten in der Universität in Pittsburgh. Also der Louis von Ahn, den kennt man auch schon vorher. Er hat ein erfolgreiches Unternehmen an Google verkauft. Kann man, wie gesagt, alles nachlesen. Auch auf meinem Substack habe ich die Analyse sehr klar beschrieben. Und er hat sich ja das Thema zur Aufgabe gemacht, Bildung eben für die Masse bereitzustellen. Und ich glaube, das macht Duolingo sehr interessant, sowohl Bildung in der Masse bereitzustellen, als auch zu personalisieren. Und in der Hinsicht ist mein Investment Case, dass ich sehe, dass das Unternehmen an einem fundamentalen Wendepunkt angekommen ist, dass es nicht mehr nur eine Sprachlern-App ist. Ne? Also kennt man ja Duolingo, du kannst damit dein Englisch verbessern oder wie ich zum Beispiel mein Spanisch verbessern.
Ich wollte gerade sagen, also Wendepunkt, also als ich diese Zahlen gesehen habe, ich sehe da keinen Wendepunkt. Der Wendepunkt ist für dich also diese ganze Erweiterung, die jetzt mit reinkommt, wo Duolingo noch so überall aktiv werden kann.
Genau, sie gehen halt auch noch in andere Fächer. Also sowohl Mathematik gehen sie jetzt rein, Musik gehen sie rein und auch Schach. Und die Geschwindigkeit, mit der sie in diesen Bereichen Content generieren, nimmt halt zu, dank KI. Das finde ich auch sehr spannend bei Duolingo, dass sie von KI einfach massiv profitieren, deutlich effizienter werden. Aus meiner Sicht wird das dazu führen, dass sie mehr Content generieren, was mehr Nutzer anzieht. Und sie monetarisieren ja über ein Abo-Modell. Und dadurch werden sie aus meiner Sicht auch mehr bessere Abo-Modelle oder vielmehr den Mehrwert von diesen Abo-Modellen steigern. Sie haben zum Beispiel einen KI-Tutor namens Lilly, mit dem du schon mittlerweile sprechen kannst. Basiert zum Teil auf ChatGPT, aber eben auch auf den Nutzerdaten, die Duolingo hat. Das Unternehmen hat sehr, sehr viele Nutzerdaten. Etwa 50 Millionen Menschen lernen täglich mit Duolingo. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und die App ist die Highest Grossing App im App Store im Education-Bereich. Also kein Unternehmen im Bildungsbereich im App Store verdient mehr Geld als Duolingo. Mit diesem Jahr wahrscheinlich etwa 1,1 Milliarden Dollar machen die. Und eben, wie ich hier angesprochen hatte, KI hilft dem Unternehmen in vielen Bereichen effizienter zu werden, was auch die Profitabilität aus meiner Sicht in den nächsten Jahren massiv steigern wird. Aber es sind natürlich auch damit verbunden, Investitionen zu tätigen. Deswegen kann es sein, dass dieses Jahr die Kosten noch ein bisschen ansteigen werden. Aber in den nächsten Jahren wird aus meiner Sicht Duolingo davon massiv profitieren. Sie werden die Anzahl der Nutzer massiv steigern oder der Abonnenten vielmehr, den Umsatz pro Abonnent und eben ihre Kostenstruktur massiv verbessern, was dazu führt, dass der Free Cashflow pro Aktie in den nächsten Jahren massiv ansteigen wird. Also sie werden viel mehr Geld pro Jahr für uns als Aktionäre generieren, was auch wirklich in der Tasche bleibt.
Weil ich dabei Hims & Hers ja gerade für uns, für euch eben vor ein paar Tagen, weil ich da ja unterbrochen hatte bei den Werten, was die Profitabilität anbelangt, vielleicht mal hier der kurze Einschub. Max hatte schon gesagt, die eine Milliarde, die erwirtschaftet werden soll in diesem Jahr, vielleicht auch 1,1. Ich habe hier Schätzungen so rumfliegen, die davon ausgehen, dass dieses Jahr eine Milliarde geknackt wird und dass es in 27 dann schon 1,57 Milliarden sein werden. Also ein sehr, sehr ordentliches Wachstum. Bezogen auf den Umsatz von 2024, 748 Millionen, bis 2027 ist hier also eine erwartete Wachstumsrate angelegt von 28%. Und diesmal kann ich die gute Nachricht zumindest mit reinsteuern, dass die These von Max bei dem Geschäftsmodell auch nicht wirklich überraschend unterstützt werden kann. Nämlich ein stärkeres Wachstum beim Gewinn als beim Umsatz. Der Gewinn pro Aktie hat im Jahr 2024 bei 1,88 gelegen, 1,88 Dollar, und soll bis zum Jahr 2027 ansteigen auf 6,23 Dollar. Und das entspricht dann einer 3-Jahres-Wachstumsgeschwindigkeit von 49%. Das ist schon mal ganz ordentlich. Also ein Wachstum von 28% beim Umsatz, 49% beim Gewinn. Dann hat man so ganz intuitiv den Gedanken, da gab es doch mal sowas, was ich Rule of 40 nannte, Max. Aber dafür brauchen wir ja zum einen das Wachstum und nicht so sehr das Gewinnwachstum, sondern in Ergänzung zum Umsatzwachstum die Free Cashflow Marge.
Genau, bei der Rule of 40 ist ja so, dass es eine Kennzahl, um Wachstumswerte zu bewerten. Also man addiert, wie du schon gesagt hast, Umsatzwachstumsrate und eine Gewinnmarge. Ich nehme dafür zum Beispiel häufig die Free Cashflow Marge, weil es ja wirklich das Geld ist, was auf dem Konto landet. Und die ist bei Duolingo eben fast doppelt so hoch, wie die Rule of 40 vorgibt, bei, ich glaube, um die 70% oder 75%. Also sehr, sehr hervorragend. Also es zeigt einfach, das Unternehmen wächst sehr stark, aber ist auch schon profitabel. Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Jahren eben massiv zunehmen wird, eben angetrieben durch KI. Und dafür hat das Unternehmen eben auch sehr gute Karten dadurch, weil sie diesen Datenschatz an so viel monatlich oder auch täglich aktiven Nutzern aufgebaut haben, mit denen sie ihre Algorithmen trainieren können und wo sie dann auch andere KI-Modelle wie ChatGPT aufschalten können, die bei diesem Sprachlernen-Anwendungsfall massiv helfen können. Und deswegen sehe ich, dass das Unternehmen da auch sehr viele Wettbewerbsvorteile hat. Und ja, Risiken gibt es aber natürlich auch, muss man ganz klar sagen, gerade bei diesen Wachstumswerten.
Lass mich aber, also bei den letzten beiden Angst war ich ja mehr auf der Widerspruchseite. Hier ist es eben so, dass ich mir die Sachen angucke und denke, so meine Fresse. Wir haben im Moment auf der TTM-Betrachtung 6,72 Free Cashflow pro Aktie. Wir haben gleichzeitig einen Umsatz von 18,50. Das ist dann quasi, wenn man das jetzt mal überträgt, eine Free Cashflow-Marge auf den Umsatz bezogen von eben 36%. 36%, dazu können wir addieren das erwartete Umsatzwachstum, was dann in den nächsten Jahren noch kommen soll, von 28, und dann kommen wir auch auf einen Wert von 64. Also ich mache jetzt ganz bewusst nicht das 3-Jahres-Umsatzwachstum, was wir bisher haben, von 2022 bis 25, wo es dann sogar bei 40% läge, sondern ich nehme das erwartete Umsatzwachstum, was sich ein bisschen abschwächt. Und das sind in der Tat, ja, das sind tolle Werte. Und wenn man jetzt mal sagt, so ein wachstumsstarkes Unternehmen, was ja aufgrund der digitalen Geschäfte, die sie machen, auch sehr, sehr einfach ableitbar, kräftiges Potenzial für eine Margensteigerung haben. 280 kostet im Moment die Aktie. 6 Dollar ist der, sagen wir mal, erwartete Gewinn für das Jahr 2027, und damit haben wir hier ein Kursgewinnverhältnis, ja, auf 27er-Ebene von 46, aber eben bei einem Unternehmen, was beim Umsatz mit knapp 30% und beim Gewinn eben prognostisch um knapp 50% wächst. Und das ist erstmal etwas, was ganz nett klingt, denn man muss ja eine Sache auch noch sagen, Max. Der Kurs war schon mal ein ganzes Stück höher, als er jetzt ist.
Oh ja, definitiv. Die Aktie stand fast doppelt so hoch mal. Also sie ist seit dem Hoch eben 50% korrigiert. Und das hat eben dann auch mein Interesse geweckt. Ich kann das Unternehmen eben auch schon davor, aber ich wusste nicht zum Beispiel, dass sie an der Börse sind seit etwa einem Jahr. Aber bin dann eben darauf gekommen. Und das hat eben dann mein Interesse geweckt, dass man die Aktie jetzt eben aus meiner Sicht deutlich günstiger kaufen kann. Im Vergleich zum Hochpunkt eben 50% Rabatt kann man dann gerne mitnehmen.
Genau, also da war in den letzten Monaten auch echt schon einiges los und das ist immer ganz interessant, wie bei dem Unternehmen, was eben auch mit im Moment gerade, wo wir es aufnehmen, es ist jetzt der 17.09., mittlerweile ist 20.07 Uhr und ich bin in 23 Minuten im Kino. Und mittlerweile ist es eben so, dass wir bei einer Marktkapitalisierung angelangt sind von nur noch 13 Milliarden US-Dollar bei einem Enterprise Value, der eine knappe Milliarde darunter liegt. Also es sind 800 Millionen, streiten wir uns nicht um Kleinigkeiten. Aber man hier eben auch im Chart sehr, sehr schön sehen kann, dass dieser Kurs eben massiv korrigiert hat. Muss man fairerweise eben auch sagen, der war jetzt also im Bereich von über 500, war er dann auch ein bisschen arg stark aufgeblasen. Denn jetzt mal unter die normalen Metriken gesehen, ist die Aktie ja immer noch mit einem Price-Sales-Ratio von 15 ganz ordentlich bewertet. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch eine Gesellschaft, der es eben gelingt, eine Nettomarge zu haben, die attraktiv ist, eine Free-Cash-Flow-Marge zu haben, die sehr attraktiv ist. Also von daher anders aufgestellt als viele andere Unternehmen, die mit einem 15er Price-Sales-Ratio handeln.
Wie du schon erwähnt hast, Duolingo ist einfach ein sehr attraktives Geschäftsmodell, wie viele softwarebasierte Geschäftsmodelle eben sind. Ne? Der Großteil von dem Umsatz von Duolingo kommt eben von den Abonnenten. Das macht den Großteil der Umsätze aus. Und das ist halt ein sehr hochprofitables Geschäftsmodell, weil quasi jeder zusätzliche Abonnent einen kaum Kosten verursacht. Daher ist aus meiner Sicht die Profitabilität ebenso hoch und wird aus meiner Sicht eben auch steigen. Wie du ja auch schon angesprochen hast, Duolingo ist ja auch hoch bewertet. Dieses Jahr, also ich schaue mir immer den Umsatz in diesem Jahr an, das ist dann ungefähr mit dem 10- oder 11-fachen von dem Umsatz bewertet, ist sehr hoch. Aber bei diesen hohen Gewinnmargen zum einen und den hohen Wachstumsraten aus meiner Sicht gerechtfertigt, muss man aber aufpassen, weil bei diesen hohen Multiples natürlich die Downside deutlich höher ist als jetzt bei niedrigen Multiples. Also grundsätzlich muss man eben auf den Einzelfallbasis schauen.
Ja, aber du hast ja auch den Punkt angesprochen. Also das ist ja hier wirklich das Schöne, dass in dem Moment, wo man nochmal auf dieses Sheet hier schaut, die Q2-Highlights, wo man eben einfach mal sieht, Daily Active User, 47,7 Millionen, die nutzen, also 47 Millionen Menschen nutzen das Ding am Tag. Die nutzen es nicht jeden Tag, aber 47 Millionen Menschen sind 128 Millionen sind es dann jeden Monat. Auch hier ein Wachstum von 24%. Paid Subscribers haben um 37% zugelegt. Und in dem Moment, das ist ja immer wieder wichtig zu verdeutlichen, in dem Moment, wo da einfach jemand mehr zahlt für eine Infrastruktur, die ja da ist, die Grenzkosten eines neuen Abonnenten sind bei denen sehr, sehr, sehr gering. Der Grenzertrag ist aber in der Regel das Gleiche, auch wenn Max inzwischen ja nach Ländern separiert auch abgerechnet wird und nicht mehr, so wie man es am Anfang gemacht hat, gesagt wird, na, wir haben den amerikanischen Preis und wir haben den amerikanischen Preis und wir haben den amerikanischen Preis. Mittlerweile macht man das ein bisschen anders.
Das ist richtig, genau. Die hatten anfangs den Preis in den USA, theoretisch in allen anderen Ländern auch so übernommen, auch in Indien, was wenig Sinn ergibt, weil Indien eine ganz andere Kaufkraft hat. Aber wie du schon beschrieben hast, Wachstumsrate sind einfach hervorragend, sowohl bei den Nutzerzahlen, die massiv zunehmen, als auch den Abonnentenzahlen, die noch viel stärker steigen. Und meine Investmentthese ist einfach, die Abonnentenanzahl nimmt zu, der Umsatz pro Abonnent nimmt langfristig auch zu und eben, wie ja schon angesprochen, die Kostenstruktur verbessert sich massiv, was den Free Cashflow deutlich beflügeln sollte und so auch die Aktie auf lange Sicht.
Weil ich vorhin an der Stelle, als du über die Verbreitung gesprochen hast, ein bisschen dazwischen gegrätscht bin, haben die schon kommuniziert, was da eigentlich noch so alles möglich ist? Also es ist ja interessant, welche Renaissance das Schachspiel in den letzten Jahren immer mal wieder hatte. Aber wo man sich noch vorstellen kann zu wachsen oder wo man möglicherweise auch den Ansatz hat, mit Bildungseinrichtungen stärker zusammenzuarbeiten, um Lehrer bei ihren Arbeiten zu unterstützen. Was gibt's da so in der Pipeline?
Genau, was bei Duolingo tatsächlich sehr interessant ist, sind eben, wie du schon angesprochen hast, die zukünftigen Wachstumsfelder. Und da sehe ich natürlich zum einen das Thema Mathematik als einen großen Treiber an. Also, dass du auch Mathe lernen kannst mit Duolingo. Du kannst Musik auch damit lernen. Und, das hätte man auch nicht gedacht, Schach. Und die Hintergrundgeschichte mit dem Schach ist tatsächlich sehr interessant und verdeutlicht aus meiner Sicht, wie schnell das Unternehmen mittlerweile Content, also Lerninhalte generieren kann, dass zwei Mitarbeiter von Duolingo ohne Erfahrung im Bereich Programmierung oder ohne Erfahrung von Schachregeln, also die kannten gar nicht die Schachregeln, haben sie es geschafft, mit Hilfe von KI einen eigenen kompletten Schachkurs auf die Beine zu stellen, den das Unternehmen dann einfach von einem fertigen Prototypen sehr schnell ausrollen konnte als fertiges Produkt. Und das zeigt aus meiner Sicht sehr klar die Experimentierkultur bei Duolingo und wie gut sie in der Lage sind, dank KI ihren gesamten Wertschöpfungsprozess in der Content-Herstellung zu beschleunigen und auch deutlich die Kosten zu reduzieren, was auch dann der Gewinnmarge zugutekommt.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Eine Sache, die bei diesem starken Kursrückgang ja auffällt, auch im Zusammenhang mit den Fundamentaldaten, ist, ja, das Unternehmen ist unter Price-Sales-Ratio-Gesichtspunkten hoch bewertet. Aber unter Price-to-Free-Cashflow ist es bei dem Wachstum, ja, also auch auf der Ist-Basis eigentlich ganz okay. Wie kam es eigentlich zu diesem sehr, sehr deutlichen Kursrückgang? Was waren da die Katalysatoren, die dann irgendwie dazu geführt haben, dass das Ding sich halbiert hat? Also Novo Nordisk, da war es ja relativ augenscheinlich, dass wirklich die Luft erstmal entwichen ist und dann kamen negative Nachrichten hinterher. Wie stark muss ich mir im Moment Sorgen machen, dass hier auch nochmal andere negative Nachrichten hinterherkommen, die dann eher dem Kurs, wie er sich jetzt entwickelt hat, dann einfach mal auch nachrichtentechnisch folgen?
Ganz klar, kurzfristig kann natürlich immer sehr vieles passieren und es ist sehr schwierig, das auf einen Grund zurückzuführen. Ich glaube sicherlich, die Aktie war halt sehr, sehr hoch bewertet. Da ist natürlich ein Rücksatz auch mal gesund. Aber ich glaube, was ein Aspekt ist, den aktuell tatsächlich viele im Kopf haben bei Duolingo, ist ganz klar das Thema KI. Das ist nicht nur eine Chance für das Unternehmen, sondern auch ein Risiko. Was viel aktuell sehr nervös macht, sind die neuen Apple AirPods, also die neuen Apple-Kopfhörer, die eine Live-Übersetzungsfunktion haben. Und da werden viele sehr nervös und haben Sorge, dass deswegen kaum noch einer Sprachen lernen wird, wenn du quasi live übersetzt bekommst in Gespräch mit anderen, was sie quasi sagen. Aber aus meiner Sicht sind diese Sorgen ja übertrieben, weil Lernen und Entwicklung wird aus meiner Sicht immer noch bei Menschen da sein, auch wenn du Live-Übersetzungsfunktion hast. Das hat sich ja auch seit ChatGPT nicht geändert. Also da war auch die Sorge vor 1-2 Jahren, dass Duolingo deswegen überflüssig wird, aber die Zahlen sind jetzt besser als damals. Aus meiner Sicht werden die Apple AirPods einfach nur den interkulturellen Austausch fördern und dadurch mehr Leute auf das Thema Sprachenlernen bringen. Also es könnte sogar ein Vorteil für Duolingo sein. Aber ganz klar ist ein Risiko, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass KI auch ein Risiko sein kann für dieses Unternehmen.
Ja, und das Thema AirPods, das habe ich ja vor allen Dingen dann auch bei einem Retweet von Michael Kissing gesehen, der übrigens nicht wegen mir noch nie hier zu Gast war bei Echtgeld TV. Wenn ihr euch Michael Kissing wünscht, dann schreibt ihm das gerne mal. Er will eigentlich kommen, aber er sträubt sich noch so ein bisschen, muss ich fairerweise sagen. Aber er wurde schon diverse Male eingeladen. Aber vielleicht gebt ihr ihm einen freundschaftlichen Hinweis, dass ihr euch auch freuen würdet, wenn ihr hier mal zu Gast wäre. Ich würde es auf jeden Fall tun. Aber in der Tat, Michael hat genau das Thema angesprochen, weswegen er von seiner Seite aus nicht da investiert. Ich bin ja sehr ungeduldig auf meine neue Box mit der Dreier-Version wartend. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass das ein Problem für Duolingo werden wird, weil es ist ein Unterschied, ob ich in China, in Thailand, in keine Ahnung wo, in welchen Teilen der Welt, kleine Bruchstücke mal übersetzt haben will, vielleicht auch eine Übersetzungshilfe in einem Gespräch haben will. Aber eigentlich habe ich doch den Ehrgeiz, in bestimmten Sprachen, in Englisch, in Spanisch, in Italienisch, vielleicht in Französisch, Leute, die nicht in Deutschland wohnen, vielleicht in Deutsch oder Leute, die in Deutschland wohnen, vielleicht auch in Deutsch, besser zu werden. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, auch eine persönliche Interaktion auch in bestimmten Situationen mit Freunden in einer Beziehung nicht unbedingt immer davon abhängig machen will, dass die dusseligen Dinger hier gerade aufgeladen sind. Also das ist schon was anderes und mit den Zusatzaktivitäten sehe ich es eben auch so, dass hier einiges an Chancen ist. Mir geht's ja im Wesentlichen darum, hier abzuschätzen, wie groß das Risiko ist. Aber was man in diesem Chart auf Stock 3 eben ganz schön sehen kann, ist, dass so in dem Bereich der Kurs eben auch ein paar Mal rangelaufen ist, sich da aufgehalten hat, dann zweimal wieder rangelaufen ist, jetzt gerade wieder zweimal hier ranläuft und sich irgendwie in diesem Bereich um die $260 auch aufhält. So, und nun zeige ich diesen Chart. nicht deswegen bei Stock 3 an, weil ich es total wichtig finde, jetzt hier einen Candlestick-Chart zu zeigen, sondern deswegen, weil wir ein klitzekleines Problem haben. Und dieses Problem haben wir, ja, das müssen wir an der Stelle mal sagen, bei Scalable, aber nicht wegen Scalable, denn diese Duolingo-Aktie, da ist es einfach so, dass die an Getex nicht gehandelt wird. Und dazu habe ich heute auch mit Bader telefoniert, die Duolingo sehr, sehr eng auf der Watchliste bei sich haben. Aber weil Duolingo eben keine in Deutschland wichtige Leih haben, kann diese Aktie von einem deutschen Anbieter nicht handelbar gemacht werden. Und deswegen müssen wir, weil ich diese Aktie jetzt schon auf dem Kursniveau ganz interessant finde, einen kleinen Umweg gehen. Und den können wir im Derivatebereich von Scalable gehen, wo es sogenannte Knockout-Produkte gibt, wo es diese sogenannten Turbos gibt. Und da muss man zunächst mal, ich habe jetzt kein Schild, aber stellt euch mal ein imaginäres Schild vor, was hier irgendwo steht. Das große Totalverlustrisikoschild, das muss ich hier einmal kurz ganz deutlich nach oben halten und eben sagen, jetzt bei diesem Investment ist es mal ein anderer Turn. Ich setze jetzt auf ein Knockout-Produkt, auf ein Hebelprodukt, auf einen Turbo-Optionsschein, wie immer man diese Produkte dann auch jeweils gerade bezeichnet. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber nennen wir es einfach mal hier als Turbo oder nennen wir es einen Knockout, denn der Knockout ist wichtig. Ich habe grundsätzlich ein Produkt, das ist zur Erklärung hier sehr, sehr wichtig, was funktioniert wie ein Indexzertifikat. Wenn die Aktie um $1 steigt, steigt der Wert des Knockouts auch um $1 und dann eben umgerechnet in Euro. Wenn der Wert um einen oder um 10 oder um $100 fällt, dann macht der Knockout genau das Gleiche. Allerdings ist es bei einer Aktie normalerweise so, sie kann bis null fallen. Oder es ist bei einer Aktie so, sie kann bis null fallen. Das kann der Knockout hier nicht, denn der Knockout hat ein erhöhtes Niveau. Das Ganze nennt sich Strike. Und nur oberhalb dieses Strikes setzt sich diese 1:1 Entwicklung um. Das heißt, hier bei diesem konkreten ersten Produkt mit einem Hebel von 2,0 ist es so, dass ich oberhalb von $137,90 1:1 teilnehme, aber wenn der Kurs der Duolingo-Aktie die 137,90 erreicht, berührt und dann auch unterschreitet, dann tritt das Knockout-Ereignis ein und dann verfällt dieses Produkt quasi wertlos. Durch den Hebel seht ihr an, mit welchem Faktor ihr nach oben und nach unten teilnehmt. Und jetzt ist es ja ganz einfach. Wenn ich normalerweise also 1.000 Euro investiere, um bei der Aktienentwicklung mit dabei zu sein, dann sollte ich das bei einem Hebelinvestment entsprechend anpassen. Wenn ich also mit einem Zweierhebel agiere, dann kann ich, wenn ich 1.000 Euro investiere, das natürlich auch machen. Sollte mir allerdings klar sein, dass ich eigentlich 2.000 Euro bewege. Wenn ich also sage, ich möchte jetzt mal in der Situation, in der die Aktie ist, wo ich die Bewertung zwar für in Ordnung halte, aber auch noch nicht ausschließen kann, dass sie möglicherweise noch mal ein ganzes Stück nach unten weiter rutscht. Und ich will deswegen jetzt einsteigen, weil ich die Bewertung für interessant halte, aber wie gesagt nicht ausschließen kann, dass es noch weiter nach unten geht. Und das heißt für mich, ich gehe mit einer ersten Position im Bereich von eigentlich einem Zielinvestment von 1.000 Euro. Deswegen jetzt hier mit 500 Euro rein. Das ist eine Stückzahl von 41 Stück. Da ihr meine Vorliebe für glatte Zahlen ja inzwischen kennt, kaufe ich natürlich 40. Zahl dafür 479,60 Euro. Das wird jetzt auch schnell ausgeführt, gehe ich mal von aus. So, dann ist diese Transaktion geregelt. Und jetzt können wir da auch mal reingehen, um dieses Produkt nochmal uns genauer anzuschauen, was sich hierhinter eigentlich verbirgt. Ich habe jetzt also gekauft ein Knockout-Produkt oder einen Turbo Open End. Punkt 1. Das ist ein Hebelprodukt mit deutlich erhöhtem Totalverlustrisiko. Die 1:1 Entwicklung nach oben und nach unten hat den Strike Punkt $137,70. Oberhalb von $137,90 nicht 70, sondern 90, bin ich 1:1 dabei, sollte die Aktie darauf oder darunter fallen, wird das Produkt ausgenockt, verfällt quasi wertlos. Zielgerichtet lasse ich es nicht dazu kommen, sondern mache vorher einen entsprechenden Tausch. Was wichtig ist, bei diesem Produkt zu verstehen, ist, was habe ich da eigentlich? Ich habe hier ein Zertifikat, was mir Rechte verbrieft. Und zwar jetzt mal hier auf die Website von dem Emittenten, der UniCredit gehend. Dieses Knockout-Zertifikat verbrieft mir das Recht, dass ich diese Aktie von Duolingo zu einem Preis von, sagen wir mal, $138 kaufen kann. Wenn ich das im Moment bei einem Kurs von ungefähr $280 tun würde, wäre der innere Wert eines solchen Produkts dann also $140. Das bereinigt um den aktuellen Wechselkurs 140 geteilt durch 1,18 sind eben ungefähr 118 Euro. Und diese 118 Euro werden dann wiederum durch ein Bezugsverhältnis etwas bereinigt, damit der Preis ein bisschen geringer ist und hier eben bei 11 Euro liegt. Ich habe jetzt hier quasi das Äquivalent zu 4 Aktien, die ich eben jederzeit mit knapp $138 abrufen könnte. Und ich nehme an allem oberhalb voll teil. Das heißt, wenn die Aktie jetzt beispielsweise auf $300 beispielsweise wieder steigt, ziehe ich gedanklich die 138 oder dann machen wir lieber die $140 ab. Dann habe ich einen inneren Wert in diesem Produkt von $160 und $160 geteilt durch 1,18 wären dann ungefähr $135. Dann dürfte dieses Produkt eben bei 13,60 Euro notieren. Dann nehme ich prozentual auch dann eben deutlich überproportional teil, aber bin eben nach unten in der Positionierung dann eben auch immer 1:1 mit dabei, aber durch den geringeren Kapitaleinsatz entsteht dieser Hebel. Dieses Produkt werden wir definitiv dann weiter beobachten und werden dann sicherlich auch mal hoffentlich in einem Follow-up, wo die Aktie auch mal wieder ganz woanders steht, darüber sprechen, wie wir Duolingo und dann aktualisierte Quartals dann eigentlich dann sehen. Vielleicht verbunden mit einer Enttäuschung, vielleicht verbunden mit einer positiven Überraschung. Max, an der Stelle war es für dich hier, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, einigermaßen verständlich? Oder hast du noch eine Rückfrage dazu, was das jetzt mit diesem Knockout-Produkt gerade auf sich hatte?
Für mich passt das soweit. Du bist da der Experte, von daher alles gut.
So, und wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die auch gerne in den Kommentaren. Wir haben jetzt also zum einen die Duolingo-Aktie besprochen, die ich gerne kaufen würde, wenn die Gesellschaft sich diesen kleinen administrativen Zusatzaufwand gönnen würde und in Deutschland eine Leihe antragen würde, dann wäre sie sicherlich an verschiedenen Börsen notiert. Für uns wäre es besonders schön, wenn sie an GetEx notiert wäre, dann ist der Handel für uns hier immer sehr, sehr schnell, einfach und kostengünstig umsetzbar. So können wir uns jetzt mit diesem Knockout-Produkt behelfen. Und wenn ich Knockout-Produkt sage, dann sei mir auch der Hinweis auf eine Auszeichnungsveranstaltung erlaubt, die ich einmal im Jahr mit einer anderen Firma ausrichte, die Zertifikate Awards. Wenn diese Sendung hier läuft, dann sind auch die Zertifikate Awards bereits am Laufen und ihr würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr da 5-mal in der Lage seid, eure persönliche Stimme abzugeben, welcher Emittent für euch der angenehmste Zertifikate-Emittent ist. Ihr müsst allerdings für mehrere stimmen, welche Tradinghäuser für euch besonders interessant sind und gut funktionieren, was aus eurer Sicht das Produkt des Jahres ist, wer aus eurer Sicht der beste Broker für Derivate, für den Handel dort ist und last but not least, wer für euch der beste Finfluencer, auch mit gelegentlich eingestreuten Informationen zum Thema Anlagezertifikate oder auch Hebelprodukte ist. Zertifikateawards.de lautet dafür die Website. Und wenn ihr Max
dann auch zeitnah wiedersehen wollt, dann lasst uns das auch gerne hier nochmal in den Kommentaren wissen, wenn ihr das in der letzten Ausgabe nicht schon getan habt und ergänzende Fragen gestellt habt. Dann ist er bald wieder hier. Und jetzt zum Abschluss dieses Doppelparks, Max, herzlichen Dank für dein erstes Gastspiel in zwei Teilen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, war wunderbar. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Und ich verabschiede mich jetzt auch ganz schnell, denn ich habe gerade festgestellt, dass ich gar nicht in das Kino gehe, das ich eigentlich erwartet habe, was hier nur 5 Minuten schräg gegenüber ist, sondern ich muss jetzt noch mal ein kleines Stück durch Berlin fahren, komme hoffentlich zum Ende der Werbung da an und sage euch, bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt beim nächsten Mal natürlich auch wieder hier mit dabei bei EchGTV. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin.